Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente. Ich bin Simone Weiland von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser und den nächsten Folgen haben wir ein Winterspecial für euch vorbereitet. Zu viel sei noch nicht verraten, aber mein heutiger Gast, den stelle ich euch jetzt vor. Zu Gast heute bei mir ist Boy Jöns. Boy Jöns ist sowas wie die Bernsteinlegende bei uns an der Nordsee. Er führt das Nordsee-Bernstein-Museum in St. Peter-Ording und kann uns von A bis Z alles über das Gold des Nordens erzählen. Moin Boy, schön, dass du da bist.
Ja, moin Simone, gerne, wenn ich da bin.
Boy, magst du uns ein bisschen was erzählen, wie deine Familie zum Bernstein gekommen ist oder der Bernstein in deine Familie und welche Bedeutung der Bernstein im heutigen Alltag für dich hat?
Das ist eine Frage. Also ich bin da reingeboren. Mein Vater hat Bernstein zu seinem, war aus dem Hobby Bernstein suchen am Strand, weil das einfach unendlichen Spaß macht, hat er das kommerzialisiert quasi, indem er Bernstein geschliffen hat und in unserem damaligen Kolonialwarengeschäft auch schon verkauft hat, das Ganze so vor 70, 80 Jahren. Und ich bin da einfach reingerutscht. Ich bin mit dem Material aufgewachsen. Die Matchbox-Autos damals hatten schon Bernstein auf der Ladefläche, wenn wir in der Wohnung mit rumgelaufen. Und ich bin viel am Strand gewesen, bin also sehr rangeführt worden an das, was da draußen spannend und wichtig ist, der Naturraum. Und war immer wieder fasziniert. Und dann ist das, wir sind alle Jäger und Sammler. Das ist Schatzsuche. Das ist einfach Schatzsuche. Und wenn man dann noch von belohnt wird durch das, was man da findet. Ja, und so bin ich da wirklich auch reingerutscht. Und dann letztendlich ist Bernstein auch mein Broterwerb. Also ich habe ja dann quasi mein Hobby zum Beruf gemacht.
Man bleibt so ein bisschen Kind bei der Schatzsuche, oder?
Ja, man kann gar nicht anders. Also selbstverständlich ist das so. Also da auch der 80-Jährige kriegt so strahlende Augen, wenn er am Strand dann so ein Stück findet. Und was ganz toll ist, was wirklich eine ganz tolle Erfahrung ist, man findet da was. Man hat sich zwar die Mühe gegeben und ist unterwegs gewesen, vielleicht auch bei Schiedwetter oder ganz früh morgens oder was weiß ich und so. Aber dann hat man so ein Stück gefunden und dann wägt man das so ab und der Blick geht darauf und man hält es so gern Himmel, so geht es mir immer. Und dann, es geht gar nicht anders, als einmal Danke zu sagen. Also dem lieben Gott oder der Schöpfung oder wem auch immer. Aber es ist halt, die Natur hat einem das geschenkt.
Mhm. Und ich glaube, ganz viele unserer Zuhörer wissen gar nicht, wie sich so ein Bernstein anfühlt und hatten ihn vielleicht noch nie in der Hand. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie sich der anfühlt oder was das Besondere daran ist?
Also die Bezeichnung ist schon mal sicherlich richtig Bernstein, weil es was Steiniges hat, aber es ist viel, viel leichter. Das ist das Erste, was man sofort erlebt. Es ist auch, wenn ich gleich temperiert, also im Raum Steine und Bernstein habe, ist der Bernstein deutlich wärmer. Also eine Bernsteinkette ist nie kalt. Also es ist wie ein Schal umlegen fast. Also es ist ein sehr, sehr angenehmes Material. Es ist ein weiches Material. Der Härtegrad entspricht nur dem unserer Fingernägel. Deswegen ist auch Bearbeitung relativ einfach. Und am Strand einen Bernstein finden, also das sticht einem ins Auge, zumal wir in St. Peter ja überhaupt keine Steine haben. Wir sind ja angespültes Land und hier nagt die Nordsee zwar dran, aber spült auch immer wieder an. Aber im Grunde ist diese ganze Halbinsel steinfrei. Und deshalb fällt der Bernstein auch richtig auf. Also da liegt denn dann etwas. Und wenn das auch noch strahlend ist, eventuell durchsichtig oder zumindest durchsichtig schimmernd, wobei es ihn auch in dunkelgelber oder in weiß gibt, dann ist es eben einfach Bernstein. Und also der erste Test ist bestimmt nicht der Namensgeber, weil das Bern kommt vom englischen to burn, also vom Brennen. Und alter deutscher Name ist Brennstein. Da ist nur das E vor das R gesprungen und dann wird aus Brenn eben Bern. Das sollte man nie machen. Also anzünden ist Quatsch, weil danach hatte ich dann einen, das will ich ja nicht, ich will ihn ja behalten. In die Hand nehmen und merken, ganz leicht, ganz leicht. Und wenn man es im Moment in der Hand hat, warm. Und letztendlich faszinierend.
Aber die haben auch ganz unterschiedliche Farben. Woher kommt das? Wie setzt sich das zusammen?
Also es ist ja Baumharz und es ist ja Millionen Jahre altes Harz. Und man muss sich vorstellen, dass es ja nicht ein klinisch reinen Untergrund heruntergelaufen ist aus der Verletzung des Baumes. Kiefernharz ist es. Das Baumrinde, Waldboden, Schied und Dreck kann sich drinnen, wird das schwärzlich, bräunlich. Es kann ein leichter Grünschimmer sein, ganz selten Chlorophyll, also 60 Millionen Jahre altes Blattgrün, unvorstellbar. Und wenn sie dann durchsichtig schimmern, das ist so die klassische Bernsteinfarbe, hin zu so einem leichten Gelb. Da ist der Unterschied von durchsichtig zu gelb begründet mit kleinen mikroskopischen Luftbläschen, also ganz feine Luftbläschen, die, man kann das am einfachsten mit einem Glas Bier vergleichen. Unten ist das Bier, oben ist der Schaum. Und beides ist Bernstein. Weißer Bernstein zu bierigen Bernstein, also zu bernsteinfarbigen Bernstein.
Kann man denn irgendwie auch was über die Geschichte des Bernsteins in Erfahrung bringen, jetzt mit einem bloßen Auge oder so?
Also man kann, aber da muss man schon ein bisschen wissend sein, dass okay. man am Bernstein selber etwas erkennt. Wir haben so an 2-3% der Stücke, also wirklich nur 2-3%, dass man noch sieht, wo ist der eigentlich wie entstanden. Also Baumharz, da hat jeder eine Vorstellung, der Baum, da kommt der Sturm, reißt einen Ast ab. Da scheuert sich ein Tier da dran, da ist ein Insekt vielleicht oder der Specht oder so. Und das ist Grund auch für verschiedene Farben, muss man dazu auch nochmal sagen. Also der Harzfluss eines durch den Kanal eines Borkenkäfers, 1 Millimeter dünn, ist natürlich ein völlig anderer, als wenn der Dinosaurier sich den Popo an der Baumrinde abgeschliffen hat. Aber hinaus möchte ich auf, dass man am Bernstein erkennen kann, ist da noch der Abdruck zum Beispiel der Rinde dran. Ist das eine Tropfenform? Ist das eine Stalaktitenform? Also solche Formen gibt es. Aber man muss immer bedenken, das Material ist zig Millionen Jahre alt und unterwegs gewesen in Nordmitteleuropa. Gletschereistransport, Schmelzwassertransport und jetzt das Aufmischen in der Nordsee. Da ist wenige Steine, die eine Geschichte erzählen können, wo sie genau her sind, wo am Baum sie entstanden sind. Ganz wenige.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Geschichte sind, ich habe auf deiner Internetseite das Wort Bernsteininsel gelesen und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Du sagst, dass auf unserem heutigen Strand so gesehen es mal eine Bernsteininsel gibt oder gab. Verstehe ich das richtig oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also Bernsteininsel, das muss man bildhaft sehen. Also das Ganze rührt her, dass Bernstein ja nicht erst seit heute oder seit gestern, sondern schon seit vor und vorgestern etwas Besonderes war. Und besonders sind Dinge immer dann, wenn sie nicht erreichbar sind. Und so war im Mittelmeerraum vor 2000 Jahren, wir sind im alten Rom, wir sind bei Julius Caesar, hatte Bernstein schon eine ganz große Bedeutung. Ist teilweise mit Gold aufgewogen worden, weil die konnten den nicht greifen, der ist da nicht zu bekommen. Es gab Handelswege in den Norden, aber das muss man ganz anders verstehen als heute ein Handelsweg. Das war so am Flusslauf entlang und dann durch zig verschiedene Hände und jahrelang dauerte es etwas, um von Hamburg, die Stadt gab es nicht, bis nach Rom zu bringen. Mhm. Und so ist auch Bernstein gehandelt worden, auch noch weiter bis ins alte Ägypten, also zu den Pharaonen und bis nach Asien. Aber ich will mal auf die Bernsteininseln. Also gab es dann die Denke damals im Mittelmeerraum, es gibt die Elektriden. Elektron ist der griechische Name für Bernstein. Elektriden, die Bernsteininseln. Und die kannten den Ostdeutschen, also Ostpreußisch, Westpreußisch, heute Polnisch und Russischen Bereich, schlichtweg noch nicht. Also da kam man nicht hin, das war undurchdringlich, aber der Nordseebereich war möglich, ihn zu erleben. Also es gab einen Handel von der Nordsee ins zum Mittelmeer, wenn auch sehr eingeschränkt, ganz anders als heute. Und da hat man sich so vorgestellt, also die gewinnen den Bernstein auf den sogenannten Bernsteininseln und das sind ganz spezielle und dann wird es eben darunter transportiert und das sind die Elektriden. Und man könnte also ganz übertrieben sagen, dass unsere heutigen Sandbänke, also Reste dieser Elektriden sind und in Teilen sind die einzelnen Sandkörner es auch tatsächlich.
Das stelle ich mir so ein bisschen bildlich vor und das sieht sehr glänzend, strahlend und abstrakt aus. Magst du mal ein bisschen darüber erzählen, wo sich dieser Bernstein heute eigentlich befindet und warum wir ihn manchmal an unserem Strand finden und manchmal aber auch gar nicht?
Also Bernstein ist nicht schwimmfähig, er geht gerade unter, wird aber sobald Wasser sich bewegt, transportiert. Man könnte meinen, durch Ebbe und Flut und letztendlich, ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen Kubikmeter jeden Tag zweimal auf unsere Strände zulaufen. Das ist eine gewaltige Menge Wasser und ganz viel Bewegungsenergie. Aber der Bernstein ist halt verschüttet und das Wasser läuft oben drüber weg, da er nicht schwimmen kann. Die Nordsee muss brüllen, sie muss richtig brüllen. Wir brauchen eine Sturmflut, wir brauchen Bewegung, wir brauchen Wellengang. Und dann wird er halt freigespült in der tieferen See, also weit vor unseren Sandbänken. Und dann bringen ihn die ruhigeren Fluten an den Strand. Also Faustregel ist, wir haben stürmisch, 3 Tage danach gibt es Bernstein. Wann haben wir es im August stürmisch? Selten. Und stürmisch ist auch immer wieder relativ, ne? Also ich höre ja ganz oft dann von Gästen, oh, war das heute wieder windig. Und ich dachte eigentlich, war Federballwetter. Also wir Deutschen haben so wenig Begriffe für Wind. Also wir haben irgendwie Wind, starken Wind, ganz starken Wind, Sturm und Orkan. Die Eskimos haben 100 Begriffe für Schnee. Und das müsste man an der Küste für Wind eigentlich auch haben. Und es bedarf also schon dann aus Sicht der meisten Gäste eines sehr stürmischen, fast orkanartigen Tages, um danach definitiv Bernstein zu finden. Alles andere sind Zufallstreffer, aber die können mal so toll sein. Ich mache mal was anderes auf. Also wer Januar, Februar, März 100 Tage jeden Tag am Strand ist, der hat, und das verspreche ich jedem, der das tut, also gut, wenn Tausende das machen, dann nicht, weil dann ist nicht genug da, aber ich würde jedem versprechen, dass der dann mindestens 1 Kilo, eher 3 Kilo Bernstein gefunden hat. Aber vielleicht hat er von den 100 Tagen an 97 Tagen 100 Gramm gefunden und 900 Gramm, das Kilo voll zu machen, an 2 Tagen oder an 3 Tagen.
Also es ist auch ein bisschen Glück dabei.
Es ist Glück dabei. Also das Glück liegt bei dem Tüchtigen in diesem Fall, weil in Kontinuität findet man. Aber es kann eben, ich bin an dem Tag zur richtigen Zeit am richtigen Ort und alles ist Bingo, das gibt's auch.
Okay. Magst du denn so eine kleine Schatzkarte für unsere Zuhörer sein und ihnen verraten, wo sie denn Bernstein finden auf unserer Sandbank? Ich meine, die ist 12 Kilometer lang. Da wird's ja so den ein oder anderen Ort geben, wo man fündiger wird und wo man nicht so fündig wird.
Also selbstverständlich ist das so. Das ist absolut strömungsabhängig. Und auch, wir haben zwar insgesamt einen sehr flachen Strand, aber es bedarf eben wirklich einer ganz leicht schiefen Ebene, dass also umso einfacher an den Strand gespült wird. Wenn ich so in Böhl unten denke, die Eidermündung, wo wir dann die ersten Außentonnen des Eiderfahrwassers haben, da ist das Wasser 14 Meter tief. Da kommt so leicht keiner den Berg hoch, wohingegen in Ording das so ganz sutschener Nöhrenloppen deit, also läuft ganz... Könnt auch Pladitsch schlagen, wenn du Lust zu hast. Da läuft das Wasser, also da läuft der Strandsockel, der Halbinselsockel ganz seicht in die Nordsee weg und da ist diese schiefe Ebene eben so, dass es leichter angespült wird.
Okay.
Also ich würde immer, also keine GPS-Daten, Ording ist prima, Ording Nord ist prima, in Richtung Westerhever Leuchtturm. Faustregel ist immer ablaufendes Wasser, also nie bei auflaufendem Wasser, also das ist ganz wichtig. Ebbe und Flut, fast 3 Höhenmeter Unterschied. Bei ablaufendem Wasser geht man Bernstein suchen und hat am Ende zum Niedrigwasserstand, also zur Ebbe, ist Schicht. Da ist es gewesen. Man kann im Dunkeln losgehen in die Helligkeit. Also wenn es angenommen um 9 Uhr ist Ebbe, wäre es schon gut, um 7 am Strand zu sein. Nicht erst zur Ebbe. Das ist noch stockdunkel, wenn wir jetzt im Winter unterwegs sind. Aber es wird dann ja hell. Ich habe eine Taschenlampe mit für den Weg, aber ich gehe die Brücke runter im Bad oder das, also man, da verläuft man sich schon nicht. So ein bisschen Licht ist ja auch, aber ich erkenne am Strand noch nichts. Andersrum ist es aber gefährlich und darauf will ich hinaus. Ich würde nie, wenn abends um 9, 21 Uhr Ebbe ist, abends um 6 nochmal losgehen oder um 18 Uhr losgehen. Ich gehe in die Dunkelheit. Wenn dann irgendwas passiert, ich knicke mit dem Fuß um, dann steht man da wie, das ist richtig, richtig unglücklich und gefährlich auch. Es ist richtig gefährlich und man bringt auch noch andere in Gefahr. Also in die Helligkeit ja, also vom Dunkel in die Helligkeit, nie bei Nebel. Bei Nebel ist völliges No-Go, da ist der Strand ein Bereich, den man nicht zu betreten hat. Ich gehe auch gerne die Badbrücke runter, den klassischen Touristenweg. Bei uns bei Gostein, bei uns in der Filiale vorbei, zur Arche Noah runter und dann da rechts in Richtung 54 Grad Nord. Und da ein bisschen zickzack bei ablaufendem Wasser. Wer da keinen Bernstein findet, jetzt im Januar, im Februar, der guckt irgendwo in die andere Welt. Ich weiß nicht, die liegen da. Also ich kenne es nicht, im Winter vom Strand zu kommen und keinen Bernstein gefunden zu haben. Das kenne ich nicht.
Ich weiß auf jeden Fall, wo mein nächster Spaziergang hingeht.
Ist gut.
Was muss ich denn beachten? Wenn, da liegen ja auch andere Sachen, die angespült werden von der Flut. Und ich weiß, dass Phosphor oft zu Verwechslungen kommen kann, weil es eben auch dort liegen könnte. Das passiert zwar nicht so oft, aber wo erkenne ich denn den Unterschied? Und ja.
Also man sollte nicht abwarten, bis es zu spät ist. Also wenn man den Phosphor in die Tasche stecken würde und das fängt an sich bei 20 Grad Temperatur und Trockenheit, verflüssigt sich Phosphor, entzündet sich selbst, dann hat man das Bein verbrannt. Das wäre dramatisch. Das ist Gott sei Dank bisher ganz, ganz, ganz selten an der bundesdeutschen Küste passiert. Die Chance, ein Stück Phosphor zu finden, das ist, bitte nicht drauf festnageln, aber ich sage, ich finde da eher 1 Million Stücke Bernstein, auch eher 2 Millionen, 3 Millionen Stücke Bernstein, bevor man ein Stück Phosphor findet. Aber theoretisch kann man es finden. Es ist eine schreckliche Hinterlassenschaft des Krieges. in diesem Fall eine Alliierte, aber das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil Krieg ist immer schrecklich. Also es ist völlig egal, ob das von der Wehrmacht oder von den Engländern ist oder von den Amerikanern. Wir waren Gott sei Dank hier in St. Peter-Ording kein Bombenziel. Wir sind aber, das kann man auch heutzutage sehen, Einflugschneise, sehr viele Kondensstreifen immer, die nach Finnland, nach Stockholm fliegen und nicht über Hamburg und so, die fliegen hier immer noch rüber, das war früher auch so. Und manchmal sind hier auch Bomben gefallen, aber das waren so Notabwürfe. Mein Opa war Chef der Marineartillerie St. Peter-Ording und ich habe als Kind mit Opa gesprochen. Der hat das und der sagte, wir haben zweimal Bombenabwürfe auf St. Peter erlebt und einmal war Phosphor dabei. Also es gäbe Phosphor. Ich habe von einem einzigen Phosphorfund in St. Peter in meinen 56 Lebensjahren bis dato gehört. Ich würde immer, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, und das mag denn dann gerne den meisten so gehen, ein kleines Plastiktütchen, als wenn man einen Hund hätte und dann diesen Beutel für die Hinterlassenschaften. Der ist gehört beim Strandspaziergang in die Tasche. Man findet irgendwas. Ich stecke auch keinen Seestern in die Tasche. Der stinkt wie Hulle oder eine Muschel oder so. Und dann würde ich die Strandfunde da reinpacken. Phosphor würde sich, wenn es denn dann wirklich er ist, er sieht für den, der Bernstein kennt, völlig anders aus. Phosphor ist weicher. Ich kann den zerkritzen. Ich kann mit dem Fingernagel daran kratzen. Ich kann Phosphor, wenn ich ihn durchbreche, Bernstein bricht muschelig und glänzt Hochglanz in der Bruchfläche. Phosphor ist stumpf. Also das ist was völlig anderes. Es ist so, als wenn ich einen Lastwagen sehe und ein Fahrrad. Beides bewegt sich auf der Straße und hat Räder. Okay. Aber für den, der sich gar nicht auskennt, Deswegen Tüte, alles, was man findet, da rein, zu Hause auf eine Schale. Und wenn es denn dann brennt, aber es wird nicht brennen, garantiert nicht, dann war es Bernstein und kein Phosphor.
Okay, also Bernstein erwärmt sich auf jeden Fall, brennt aber nicht.
Nee, stimmt.
Wir haben ja schon gehört, der Zeitpunkt zur Bernsteinsuche, der muss bewusst geplant werden, also einfach mal drauf losgehen. Kann man, sollte man aber nicht, wenn man Bernstein finden möchte und wenn man heil auch nach Hause kommen will. Wer die Gezeiten so ein bisschen im Blick behalten will, der findet die auf unserer Website auf jeden Fall. Da lohnt sich auf jeden Fall vorher ein Blick drauf, damit man auch weiß, wann kommt die Flut, wann ist die Ebbe. Boy, was war denn so dein schönster Fund am Strand von St. Peter-Ording?
Ich bin mit meiner Tochter unterwegs. Stine ist jetzt 22, sie war 8. Also das ist 12, 14 Jahre her, ein paar Jahre schon her. Wir sind in Ording Nord, vor uns läuft jemand, der bückt sich alle Nase lang. Und wir haben so eine schwarze Fläche, Bernstein liegt nicht isoliert, liegt immer zusammen mit so schwarzem Krümelkram, hat das gleiche spezifische Gewicht. Sieht aus wie im ersten Moment Bäh oder ist aber also wie so ein ungeschubter Kaffeefilter. Wir sagen auch Kaffeedick dazu. Dazwischen liegt Bernstein. Und meine Tochter krümelt in so mit so einem Stöckchen oder einem Finger da drin und findet nacheinander ein erbsengroßes und noch ein erbsengroßes Stück Bernstein. Und ich sehe da 100 Meter vor uns jemand, der sich ständig gefühlt bückt und wahrscheinlich die großen Klunker da weggreift. Ich sage, Stine, wir müssen uns mal beeilen, wir müssen mal weiter jetzt, den da irgendwie umgehen, das kann doch nicht sein. Papa, ist das so toll hier. Und oh Gott, ich meine, was machst du mit einer 8-jährigen Tochter? Also ich war dann, gut, es ist toll hier und dann guckte ich mit und dann gräbt meine kleine süße Tochter dadurch in diesem Kaffeedick eine Perle aus. Eine Perle, wikingerzeitlich, also gut 1000 Jahre alt, gefundenes Stück Bernstein, bearbeitet von Menschenhand, irgendwann verloren, untergegangenes Schiff oder untergegangenes Land. Und wieder zum Rohbernstein dazu und also eindeutig zu identifizieren. Ich bin Historiker, ich kann das auch ganz gut, aber auch nochmal jemand anders dazugeholt. Und dann findet sie da eine über 1000-jährige Perle aus Bernstein. Also das ist ja noch viel spannender als alles andere, wenn man etwas findet, was schon mal jemand in der Hand hatte. Das war also mit meiner Tochter und deswegen weiß ich das noch ganz genau. Ich alleine hatte immer das riesengroße Glück und das war auch unvorstellbar. Ich habe einen Würfel am Strand gefunden. Also einen Würfel mit allen Zahlen, mit dem man Mensch ärgert nicht oder sonst was zocken könnte. Und der eben auch von unseren Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urahnen dann irgendwann mal gemacht worden ist.
Wahnsinn. Also sind es gar nicht die Sachen, die groß sind, die unbearbeitet sind, woraus man viel machen kann, sondern deine Funde, die schönsten, sind im Grunde Sachen, die eine lange Geschichte haben und von der man auch weiß, dass sie eine Geschichte haben.
Also das ist absolut so, aber ich grundsätzlich ist ein Gang da draußen raus. Ich bin ja nicht nur Bernstein, das ist einfach, das ist der Naturraum, das ist auch meine Heimat. Also da siehst du eine Strandseeschwalbe, die dann im Sturzflug in den Priel rein und dann ist sie da weg und dann kommt sie nach 20 Sekunden wieder raus und man meint dieses Gefühl des Riesenglücks bei ihr zu erleben in den Augen, wenn die so einen Fisch zwischen dem Schnabel hat und wieder rausfliegt. Das ist großes Kino. also Sachen, die die Natur einem da als Schauspiel bieten, der Seehundskopf, der rausguckt. Oder ich hatte einmal, das war mein irrester Strandfund, ich bin auch im Fahrrad unterwegs auf der Sandbank, gerne Wintertag auch mit dem Fahrrad, ein bisschen mehr Land schaffen da und so, muss auch wieder hinkommen. Und ich denke, das ist ein Seehund und fahre einen großen Bogen, weil morgens überrascht man schon mal einen Seehund. Und wenn die dann bei Flut eingeschlafen sind auf der Sandbank und die Ebbe ist inzwischen da, dann sind die ja 200, 300 Meter weg vom Wasser in St. Peter. Und wenn man den dann wach macht und dann muss das arme Viech da lang robben, denke ich immer, oh nee, lass den mal pennen, der soll von alleine wach werden und gemächlich. Und dann denke ich, das ist viel zu groß und es ist viel zu groß. Und dann denke ich mir, das ist viel und viel zu groß. Und dann bin ich da doch hingeradelt. Dann lag da ein Delfin im letzten Wasser, also ein Tümmler, ein Schweinswal. Und er lebte und war fürchterlich am Rumzappeln, weil der hatte nur noch 20 Zentimeter Wasser. Und den dann zu besänftigen, also da war ich so Neuseeland und Walstrandung und den dann streicheln und Augenkontakt. Und man kriegte dann hin, dass der sich beruhigte, wenn man das hinten an der Luft, der hat ja auf dem Rücken da seine dieses Nasenloch, ich weiß gar nicht, wie das heißt bei denen da. Und dann habe ich den Seehundsjäger angerufen und wir den dann zu zweit, das war eine 4-5 Stunden Aktion mit Warthose, eine Decke unterm Bauch und den dann wieder zum Schwimmen zu bringen und so. Ne? Also das war der allergrößte Strandfund, das hat mit Bernstein nichts zu tun. Das war so schön, das war so besonders. Wer hat schon mal einen Wal in der Nordsee gestreichelt? Ich durfte das.
Das erinnert mich so ein bisschen an meine Rettungsaktion, wenn ich ein Schaf umdrehen muss, weil es hingefallen ist und einfach nicht mehr hochkommt.
Genau.
Dieses Glücksgefühl danach, einfach so einem Lebewesen kurz wieder auf die Sprünge geholfen zu haben. Und dann geht das Leben für mich ganz normal weiter und dieses Tier ist einfach unfassbar dankbar. Also das ist Glück.
Das Glück, ich, das Glück für alle Beteiligten ist das Glück. Genau so, ja.
Kommen wir nochmal zurück zum Bernstein.
Ja, gerne.
Ich rede zwar gerne über Tiere, aber Bernstein ist ja unser Thema. Ihm wird ja eine gewisse Heilwirkung nachgesagt. Was ist da was dran und ist die Heilwirkung nicht vielleicht das, worüber wir die ganze Zeit reden? Der Weg zu ihm hin und vielleicht das Finden und das Gefundenwerden und der Weg wieder zurück? Ist das nicht die viel größere Heilung vielleicht sogar?
Also sicherlich, also so würde ich es auch immer sehen. Es ist außer Frage so, das, was man auf sich nimmt im ganz positiven Sinne, um ihn zu finden und dann dieses Glücksgefühl des Findens, aber auch dieses da draußen sein, das ist schon, ich glaube, Gesundheit pur, auch die man da mit jedem Atemzug einatmet und was man für sich erlebt. Aber nichtsdestotrotz hat man Bernstein sehr viel zugesprochen. Ich habe keine große esoterische Ader. Also ich würde jetzt nicht so, ich erlebe es im Laden, eine Dame nimmt ein Stück Bernstein in die Hand, eine Kette, eine ganz teure und der Mann ist in der anderen Hand und dann die Schwingung und die Strahlung und das ist immer sehr amüsierend. Das passiert ganz selten, was gibt es. Aber ich würde trotzdem dem Bernstein ein ganz paar Sachen zuordnen. Das war rein mechanisch. Bernstein ist sehr weich und Bernstein ist nicht kalt, aber vor allem diese Weichheit als Stein, Babybeißkette. Also das ist eine Geschichte, da hilft Bernstein tatsächlich, weil durch das reine Draufkauen des kleinen Kindes, wenn es so eine Kette umhat und in die Zähne rein, das regt den Speichelfluss an, das lenkt ab, das macht den neuen Zähnen auch nichts, wenn sie kommen, dem nackten Gaumen sowieso nichts. Und es wirkt beruhigend und es wirkt auch beruhigend für die Eltern, weil sie dann eher durchschlafen können, wenn die Kinder so eine Ablenkung haben. Also da würde ich immer sagen, eine der wenigen Sachen, wo Bernstein tatsächlich auch etwas bewirkt. Bei Zahnschmerzen, Bernsteinstück leicht heiß gemacht, also im Wasser langsam aufgekocht und dann in den Mund gelegt, das zieht den Schmerz raus, für eine Stunde, für zwei Stunden. Ich muss trotzdem zum Zahnarzt, der hat ja keine heilende, aber hat eine enorm beruhigende Wirkung, weil er den Schmerz rausziehen kann. Also das Material kann ganz viel, aber ich wäre der Letzte, der sagen würde, nehmen Sie das und dann passiert das mit Ihnen, Sie sind wieder gesund und so. Also so gar nicht. Also das ist meins nicht, aber was ich immer wieder höre, stimulierend beruhigende Wirkung bei Hautgeschichten und so, das ist schon auch toll. Also und ich merke es bei mir, ich habe im Winter so sehr trockene Ellenbogen und dann so ein bisschen, ich bin ein Kerl, Creme und so ist alles blöd, aber so ein bisschen Bernsteinmehl, so alle 3-2 Wochen, das ist so wie im Sommer mit nackten Ellenbogen oder eben auch mal in die Nordsee, weil dann habe ich es nämlich nicht. Aber im Winter hat man es und da wirkt Bernstein Wunder bei mir. Aber das würde ich trotzdem niemals als Medizin empfehlen. Aber also, es gibt Abhandlungen darüber und nicht nur eine. Hildegard von Bingen hat ein Buch über die Heilwirkung des Bernsteins geschrieben. Bitte alles immer historisch betrachten, aber so ein paar Dinge, da bin ich mir sicher, kann er, weil ich so ein paar Dinge an mir selbst und im direkten Umfeld erlebt habe.
Ich habe ja gelesen, nicht nur, dass er eine Heilwirkung haben soll, sondern auch, dass es der Stein der Lebensfreude und des Optimismus sein soll. Und wenn dem so ist, dann finde ich, passt dieser ganz, ganz toll zu dir, weil du diese zwei Eigenschaften einfach mitbringst. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Und ich weiß auf jeden Fall, was ich diesen Winter noch suchen werde und wo ich es suchen werde. Muss ich noch irgendwas mitnehmen, wenn ich mich auf die Suche begebe? Also außer die Tüte, wo ich das was reintue?
Also für den, der sehr unbedarft an den Strand geht, ist es alles extremer am Strand. Im Sommer ist es sonniger, es ist im Winter jetzt windiger, im Sommer kann es auch windiger sein, aber die Sonneneinstrahlung ist eine völlig andere als im Land. Ich muss gut angezogen sein. Also wenn hier die offene Jacke reicht, muss sie am Strand geschlossen sein. Also Mütze, Schal würde ich immer schon, Gummistiefel außer Frage. Handy, wenn was ist, na, also anrufen können, ganz wichtig. Und bitte beherzigen, ganz, ganz, ganz entscheidend, Ebbe und Flut. Nie bei auflaufendem Wasser, bei ablaufendem Wasser. Ich denke immer an die Retter, die sich in Lebensgefahr begeben, von DLRG in Feuerwehr. Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man da rausgeht. Und wer sich am Steinhuder Meer oder auch an der Ostsee auskennt, das ist alles nicht Nordsee, das ist hier schon anders.
Und man braucht ja auch einen weiten Blick.
Ja, man guckt vor sich, man guckt in die... Ja, natürlich. Aber der Spaziergang als solcher am Strand, das ist schon... Toll, da ist der Weg das Ziel. Und wenn ich dann am Ziel auch noch einen Klunker finde, um es mal ganz trivial zu sagen, also einen Bernstein finde, dann ist das auch noch gekrönt. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Mir hat das auch ganz viel Spaß gemacht, Simone. So ein bisschen was über mein Material, aber das darf auch gerne deins und von ganz vielen anderes Material sein. Man muss es selbst erlebt haben. Das ist ganz was Besonderes, da draußen unterwegs zu sein und Bernstein zu finden.
Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, dass du da warst und danke für die Fakten und die Geschichten, die du zum Bernstein erzählt hast. Für euch vielleicht nochmal wichtig, das Bernsteinmuseum, was Boy Jöns leitet, hat in warmen Monaten 7 Tage die Woche geöffnet und über den Winter von montags bis samstags. Ihr findet es direkt in der Dorfstraße im Ortsteil Dorf und es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugehen, sich das Museum anzusehen. Ihr könnt auch auf jeden Fall einen Bernstein-Schleifkurs besuchen. Der findet auch so gut wie jede Woche.
Ja, also statt. Momentan, wir haben, naja, das sind ja kleine Gruppen, immer Mittwochnachmittag, Mittwoch frühen Abend. Das mit Anmeldung. Es geht nicht anders. Also wenn da auf einmal 10 stehen, es geht nicht. Also wir wollen schon mindestens 3, aber bei 6 sage ich schon, ist zu groß. Und dann machen wir lieber einen zweiten Kurs. Also Mittwochnachmittag, 16 Uhr, sich selber ein Schmuckstück bearbeiten. Gern ein eigenes Stück, also selbst gefunden. Das ist doppelt ideeller Wert.
Also ne? Nach der Bernsteinsuche, nach dem Bernsteinfund, ab ins Museum und Bernstein schleifen. Das war's schon wieder für heute. Die nächste Folge Deichmomente erscheint am 13. März. Und bis dahin habt ihr eine gute Zeit und moin von der Nordseeküste. Tschüss!
Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.